Darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu unserem Eingetag in der Fastenzeit. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das haben wir bereits am Aschermittwoch gehört. Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Wort, denk, oh Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehrst, oder eben kehr um und glaub an das Evangelium. Können wir uns sagen, ja, eigentlich bin ich doch schon lang genug Christ und vielleicht sogar ein guter Christ, eine gute Christin, wovon soll ich eigentlich noch umkehren? Und wenn wir an unsere Beichten denken, vielleicht ist es immer wieder der gleiche Beichtzettel. Wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, die Mama hat uns immer wieder zur Beichte geschickt, schon als kleine Kinder haben wir das gelernt. Und ja, ich glaube fast einmal in der Woche sind wir gegangen zur Beichte. Und der Franziskaner hat dann gemeint, es ist immer der gleiche Beichtzettel. Und einmal hat er ihn weggenommen. Dabei war es nicht der gleiche. Es war immer wieder ein neuer Beichtzettel, immer wieder. Vor jeder Beichte habe ich mich ernstlich bemüht, meine Sünden zu entdecken, aber sie waren immer wieder die gleichen. Und so hat es auch der Franziskaner gemeint, sich immer wieder das gleiche Beichte. Aber so ist es vielleicht meistens bei uns, immer wieder das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Und deswegen dürfen wir uns überlegen, gerade in der Fastenzeit, ja, von was soll ich denn umkehren? Bin ich nicht schon fast heilig? Außer diesen kleinen Sünden, die ich immer wieder die gleichen beichte. So habe ich als dieses Thema heute auch genommen, diese lebensfeindliche Spiritualität nach Peter Scacero. Das ist entnommen aus seinem Buch Glaubensriesen, Seelen, Zwerge. Mit anderen Worten, nach außen ganz groß und nach innen ganz klein. Und das Schöne ist auch, dass er hier von seinem eigenen Lebensbeispiel ausgeht. Er war oder ist ein Pastor bei den Baptisten in New York, hatte eine sehr große, blühende Gemeinde, die er selber aufgebaut hat. Ja, zuerst englischsprachig, dann noch spanischsprachig, also nach außen hat alles gepasst. Und viele Überstunden und Überstunden und Überstunden. Und dann kam es plötzlich wie ein Blitzschlag in seinem Leben, als seine Frau ihm gesagt hat, du Peter, mit dir kann ich nicht so weiterleben. Ich nehme jetzt meine Kinder und gehe mit den Kindern zurück zu meiner Mama nach Hause. Und außerdem in deiner Gemeinde will ich schon erst recht kein Mitglied mehr sein. Das war für ihn wie ein Paukenschlag, wie ein Blitzeinschlag in seinem Leben. Hat er doch gedacht, hat er doch alles so wunderbar gemacht. Plötzlich so eine Reaktion von seiner Frau. Er hat dann sehr viel nachgedacht, sehr viel gebetet. Seine Früchte kann man in seinem Buch nachlesen, eben wie ich schon gesagt habe, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Und später schreibt er dann in seinem Buch, das war das Liebenswürdigste, ja das Beste, was seine Frau je für ihn machen konnte. Ihm wirklich aufmerksam zu machen, was nicht passt, wo er umkehren muss, wo er umdenken muss. Und dann eben sagt er auch unter anderem, ja, wenn wir darauf nicht achten, dann müssen wir uns gar nicht wundern, dass Christen sich eigentlich äußerlich kaum von den Ungläubigen unterscheiden. Und da dürfen wir denken, ja, warum ist das so? Warum kann man auf der Straße Christen und Ungläubige kaum voneinander unterscheiden und im Leben dann auch nicht? Was läuft da falsch? Zusammengefasst, wir kommen dann auch immer wieder auf dieses Eisbergmodell zurück, kann man es so erklären, dass wir sehr oft im Äußerlichen hängen bleiben. Hier hinten sieht man es etwas schwach auf der Leinwand. Ihr habt es euch ausgedruckt auf diesen Zettelchen, auf diesen weißen Zettelchen. Könnt ihr dann die Bilder genau anschauen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass die Leinwand etwas schwach ist, auch dank der Sonne, damit die wahre Sonne nicht übersehen wird. Weil unser Augenmerk soll ja hauptsächlich auf Jesus gerichtet sein, der in der Heiligen Eucharistie gegenwärtig ist. Und so schwach sieht man es dann auf der Leinwand und dann genau können Sie dann auf diesen Zettelchen nachschauen, über was wir jetzt sprechen und nachdenken. Ja, er hat dann dieses Beispiel genommen von diesem Eisberg. Der Eisberg, wissen wir, im Meer, schaut ein bisschen was über der Meeresoberfläche heraus und der Großteil ist unter der Meeresoberfläche. Man sieht ihn nicht. Und das macht den Eisberg so gefährlich. Denken wir an die Titanic, wo der Kapitän gedacht hat, ja, der Eisberg ist noch lange, lange fern von uns, da können wir vorbeifahren. Und dann ist er kollidiert und das Schiff ist untergegangen. Auch hier wieder in Klammern kann man wieder sagen, interessant, was auf der Titanic drauf stand. In der Werft haben die Arbeiter in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz draufgeschrieben, dieses Schiff kann weder Gott noch der Papst versenken. Das stand auf der Titanic groß drauf unter dem Lack. Dieser Stolz, dieser Hochmut der Menschen, sehen wir auch, was im Inneren unter der Meeresoberfläche ist, was verborgen ist, oft in den Menschen, dieser Stolz, dieser Hochmut, stand auf der Titanic drauf, weder Gott noch der Papst können dieses Schiff, dieses großartige Schiff versenken. Und schon bei der ersten Fahrt, bei der Jungfernfahrt, ging es unter. Ja, wie gesagt, zurück zum Eisberg. Ungefähr 20% ist sichtbar, 80% ist unter der Oberfläche, der Meeresoberfläche. Und wenn wir sagen, ja, von was soll ich mich eigentlich bekehren? Dann schauen wir oft meistens nur auf das, was wir sehen. Eben die auf dieses Eisbergstück, was über der Meeresoberfläche herausschaut. Wir schauen auf die Zahlen, auf die Fakten, auf die Daten und so weiter. Alles Äußerliche. Gestern sind wir wieder stundenlang in meinem Pfarrverband gesessen. Ja, was ist unsere Aufgabe? Ein Pastoralkonzept zu erstellen. Und was ist wichtig? Natürlich Zahlen. Ja, wie kriegen wir die Leute in die Kirche? Alles Äußerliche, ja? Aber ich denke, wir müssen wo ganz anders ansetzen. Wir müssen im Inneren ansetzen. In unserer ganz tiefen Gottesbeziehung. Und wenn wir auf das Äußere schauen, dann können wir sagen, ja, eigentlich passt es doch. Schaue ich meine Fastenzeit an, kein Alkohol, vielleicht keine Süßigkeiten, ja, vielleicht ein bisschen mehr Gebet, was weiß ich, vielleicht gehe ich auch noch zum Kreuzweg einmal in der Woche, passt doch alles, super, meine Fastenzeit. Aber dann habe ich auch gehört, dass manche Ehefrauen bereits das Osterfest fürchten. Warum fürchten sie das Osterfest? Wenn manche, liebe Ehemänner, 40 Tage lang kein Alkohol trinken und kaum ist das Osterfest da, sind sie schon stockbesoffen. Also wir merken, das kann es nicht sein. Äußerlich hat ja alles gepasst. Äußerlich habe ich Gott gezeigt, toll, stark bin ich. Ja, kein Alkohol. Und dann an Ostern merke ich dann plötzlich die Schwäche, die Menschen da ist, ja, die nicht bearbeitet worden ist und die dann zum Vorschein kommt. Und so dürfen wir ganz besonders auch jetzt in der Fastenzeit uns überlegen, ja, gehört Gott bereits mein ganzes Leben? Gehört Gott mein ganzes Herz? Alles, was in mir verborgen ist, versteckt ist, ja? Ihr könnt es vielleicht da schlecht lesen auf der Leinwand, vielleicht seht ihr besser auf diesen Zettelchen, was alles unter der Meeresoberfläche, was in unserem Inneren ist, unsere Gefühle, unsere Triebe, Begierden, alle Verletzungen, die Motive, die Haltungen, die Konflikte, der Stress, Erwartungen, Werte, die falschen Glaubenssätze, all das, was in uns drinnen ist, was uns bestimmt. Wie Jesus sagt, das, was von innen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Nicht das Äußere, sondern was von innen herauskommt. Wenn ich jetzt nur kurz die Glaubenssätze anteppe, da geht es nicht um das Glaubensbekenntnis, sondern um die falschen Glaubenssätze, die Lügensätze, die in uns drinnen sind. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, das will ich nur ganz antippen, von Bob Schuchz aus seinem Buch Seid geheilt. Er erwähnt hier die 7 Lebenslügen, also diese Lügengedanken, die in uns drin sind, die uns krank machen, die auch dafür verantwortlich sind, dass ständig immer wieder auch die schweren Sünden, ja vielleicht sogar die Todsünden in dem Leben vom einen oder anderen kommen, eben weil die Wurzeln von diesem Baum giftig sind. Diese Lebenslügen, die vielleicht im einen oder anderen drinnen sind, erwähnt hier diese 7 Lebenslügen, einmal der Verlassenheit, diese Lüge, ich bin ganz allein, niemand sorgt für mich, niemand versteht mich. Dann die Lebenslüge der Angst, wenn ich jemand vertraue, werde ich verletzt, also verschließe ich mich lieber. Die Lebenslüge der Machtlosigkeit, ich kann nichts ändern, bin zu klein, zu schwach. Daraus kommen dann die Lebenslüge der Hoffnungslosigkeit, die Dinge werden ja nie besser, ich will sterben. Denken wir hier auch an die Verzagtheit, wie es der heilige Franziskus sagt, was das größte Laster darstellt, dass man aufgibt, resigniert. Dann die Lebenslüge der Verwirrung, ich verstehe nicht, was passiert. Oder die Lebenslüge der Ablehnung, ich bin nicht geliebt, gewollt, erwünscht. Und dann die letzte Lebenslüge der falschen Scham, ich bin böse, schmutzig, dumm, wertlos. All das, was seit der Kindheit, seit der Jugendzeit in einem gewachsen ist. Das ist auch so wichtig, gerade in der Stille, bei der Gewissenserforschung, zu schauen, ja, welche Lügen sind noch in mir drinnen, welche Lügengedanken, die mit dem Evangelium nicht zusammenpassen, wo ich von Jesus genau das Gegenteil höre. Und dass wir das immer wieder vor Jesus hinlegen. Ja, wir können sagen, diese lebensfeindliche Spiritualität, lebensfeindliche Frömmigkeit entspricht eben der Frömmigkeit eines Pharisäers. Sieht hier ein bisschen schwach, diese Pharisäer, die so stolz dastehen. Ja, nach außen hat alles gepasst. Aber nach innen war es ein Graus mit ihnen. Also sie waren ganz großartig in der Leistung. 613 Gesetze haben sie eingehalten. Und da waren sie ganz spitzfindig. 248 Gebote, entsprechend der Knochen, die der Mensch hat. Also so viele Knochen, wie man hat, so viele Gebote muss man beachten. Und dann 365 Verbote. So viele Tage, wie es der Jahr hat, so viele Verbote gab es. Und das alles mal einhalten. 613 äußere Werke, ja, dann war man ein toller Pharisäer. Und dann die langen, langen Gebete, äußerlichen Gebete, ohne dass das Herz dabei ist, ja. Denken wir, wie oft wir vielleicht schon gebetet haben, ich habe unternächtig gebetet, ich war zerstreut beim Beten, ja, wo war ich denn? Mein Herz war gar nicht dabei, ja. Dann waren sie auch ganz fleißig im Fasten. Montag und Donnerstag waren die Fasttage eines Pharisäers. Da haben sie sogar den 10. Teil von ihrem Einkommen abgegeben. Und jetzt kommt die schlimme Seite, die innere Seite. Innerlich waren sie voll Heuchelei und Stolz. Innerlich waren sie ohne Barmherzigkeit den Mitmenschen gegenüber. Habgierig. Haben die anderen verurteilt, verachtet, wie wir es auch heute im Tagesevangelium hören. Und sie hatten ein strafendes Gottesbild. Denken wir nur, warum die Pharisäer so entsetzt waren über das Kommen Jesu als Messias. Sie haben doch einen Messias erwartet, der jetzt kommt und alle Sünde auslöscht, vernichtet, ausrottet. Einen strafenden Gott haben sie erwartet, der die Pharisäer lobt, der sagt, ihr seid brav, ihr hält 613 Gesetze ein. Und die anderen, die Sünder, die werden jetzt mal ausgerottet. Das haben sie sich erwartet. Und dann kommt der Messias, kommt Jesus und predigt die Barmherzigkeit und ruft das Ja der Barmherzigkeit aus. Wie wir es auch bei deiner Schwester Faustine dann hören, wo Jesus sagt, der größte Sünder hat am meisten Anrecht auf seine Barmherzigkeit. Es ist gewaltig, ja, aber wie gesagt, es hat nicht in das Bild des Pharisäers hineingepasst. Und das Schlimme jetzt, wenn wir sagen, ja, das waren die Pharisäer, vor 2000 Jahren. Aber wie viel Pharisäer ist noch in mir drinnen? Ja? Wenn vielleicht manche denken, ah ja, jetzt kommen dann vielleicht bald die 3 finsteren Tage, dann werden die Bösen dann alle vernichtet und wir, die Braven, wir überleben. Wir müssen nur genug Vorräte anhäufen für 3 finstere Tage und so weiter, müssen es überleben, dann bleiben wir Frommen übrig und die anderen, die sind dann alle weg. Da merken wir, wie da auch noch irgendwie etwas mitspielt. Von diesem Pharisäerdenken, ja. Und die Mutter Gottes in Fatima dagegen sagt, ja, wenn Russland sich nicht bekehrt und so weiter, dann wird das und das kommen, was auch gekommen ist, und viele Gute werden gemartert werden. Ja. Also wir können uns nicht ausschließen, wir können uns nicht als die Pharisäer herausnehmen aus dem Ganzen und die anderen werden vernichtet und wir bleiben übrig. Jesu Urteil über die Pharisäer hören wir dann auch gerade in diesem Vers aus dem Matthäusevangelium, das sehr wichtig ist, wo Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie die Gräber, die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen. Innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. So erscheint auch ihr von außen den Menschen gerecht. Innen aber seid ihr voll Heuchelei und ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Ich habe dieses Evangelium herausgenommen, weil es für mich ganz wichtig geworden ist. Es war in Psuff in Polen im Jahr 2003. Da war ich auf Exerzitien und da durfte ich diese Stelle betrachten und sie hat eingeschlagen wie ein Blitz. Es waren die schrecklichsten Exerzitien meines Lebens, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, oh, so heilig bin ich ja noch gar nicht. Äußerlich hat alles gepasst. Äußerlich, schon damals als Priester und Klosterbruder, habe fleißig meine Gebete gehalten und gefastet und Apostolat gemacht und so weiter. Also äußerlich hat ja alles gepasst. Aber innerlich, wie sah es innerlich aus? Gott hat mir, kann man sagen, durch eine kleine Seelenschau gezeigt, ja, schau mal, wie es innerlich aussieht, mit deinen Motiven, mit deiner Haltung, mit deiner inneren Haltung. Und es war so schmerzlich für mich, dass ich einige Zeit lang wirklich gebraucht habe, um das zu verarbeiten. So wie bei jemand alles umdreht, ja, bis jetzt heilig und plötzlich merke ich, ich bin ja noch gar nicht heilig. Ja? Denken wir an all das, was unter dem Meeresspiegel vom Eisberg zu sehen ist. Ja? Wenn Gott in der Seelenschau und sachte darauf hinweist, schau, das passt noch nicht, das passt noch nicht, das passt noch nicht. Und es ist das Schöne bei der Seelenschau, die Jesus macht. Jesus überfordert uns nicht, weil manche erwarten die Seelenschau, wenn ich zurückdenke an mein Erlebnis bei diesen Exerzitien 2003, muss ich nur sagen, das war so schrecklich für mich, also wenn Gott mich da nicht gehalten hätte, also ich weiß nicht, wie ich das überlebt hätte, ja. Und so ist Gott ganz sachte, ganz leicht, zeigt er durch das Wort vom Evangelium heute dies, morgen jenes, ganz leise, ganz sachte, damit wir auch wirklich umkehren können. Und so können wir sagen, eben, wenn wir jetzt uns auf den Weg machen, dann geht hier die Reise nach innen, ins Herz. Dann schauen wir nicht mehr nur auf das Äußerliche, was ja meistens passt, sondern wie sieht es innen in mir aus? Und dazu hat Peter Scazzero 10 Punkte eben aufgeschrieben, unter anderem, wo man so eine lebensfeindliche Spiritualität erkennen kann. Der erste Punkt ist, Gott zu benutzen, um vor Gott zu fliehen. Gilt äußerlich, passt alles. 1000 fromme äußere Aktivitäten. Peter Scazzero nennt es auch einen Killer-Virus. Ja? Daten, Fakten, Zahlen, Pastoralkonzept, alles passt. Aber wie sieht es innerlich aus? Wie sieht es in meiner Beziehung zu Gott aus? Ja? Oder denken wir vielleicht an die Bibelkreise, ja, wo der Peter Scazzero auch als Pastor von den Baptisten ganz viele Bibelkreise gehabt hat. Auch hier wieder die Frage, ist es wirklich ein Schauen ganz tief hinein in die Seele, wie es da aussieht? Lasse ich mich berühren vom Wort Gottes? Oder ist es nur ein oberflächliches Bibellesen? Ich merke das immer, wenn ich die Gedanken vorbereite jeden Tag zum Evangelium. Das Erste ist, wenn man das Evangelium liest, ja, kenne ich schon, ja, und was sage ich den anderen, Jesus, jenes? Das geht ganz schnell. Das ist alles oberflächlich, nur im Kopf. Und dann ist wichtig, die Reise nach innen anzutreten. Und Herr, was willst du mir persönlich jetzt sagen durch dieses Bibelwort? Und es ist wirklich interessant, gerade wenn man das Bibelwort am Abend vor dem Schlafengehen leise, langsam liest und verinnerlicht, wirkt es die ganze Nacht in uns. Also ich bin immer wieder erstaunt, was für Gedanken kommen, wenn ich aufwache. Und dann habe ich meistens das Richtige, dann weiß ich ja, das ist es, ja, das kann man jetzt weitergeben. Also wirklich das Wort Gottes wie die Mutter Gottes im Herzen bewahren und darüber nachdenken und schauen, Herr, was willst du mir persönlich damit mir sagen, durch dieses Wort. Und dazu brauchen wir eben auch die Stille und die Selbsterkenntnis, auch hier eben, was in dieser lebensfeindlichen Spiritualität des Pharisiers fehlt, ja. Er kommt gar nicht zur Stille, er muss ständig Gebete runterrattern. Lieber Gott, jetzt habe ich viel geleistet, aber er kommt nicht zur Stille. Wie gesagt, es gibt dann auch keine Herzensbeziehung zu Gott. Gott dagegen will unser Elend, er ist ja unser Retter. Da gefällt mir so schön diese Weihnachtsgeschichte, wo ein kleines Kind traurig ist, weil es dem Jesuskind nicht schenken kann. Und dann sagt das Jesuskind dem Kind, ja schau mal, bring mir die schlechte Note in der Schule, den Fünfer Mathematik, bring mir den Krug, den du zerbrochen hast, dazu noch den Lieblingskrug deiner Mama und dann bring mir die Lüge. Als die Mama gefragt hat, ja, wer hat ihren Lieblingskrug kaputt gemacht, dann hast du gelogen. Bring mir diese, deine Schwächen. Und so eben ist es wichtig, dass wir herauskommen aus diesem äußerlichen Getue, ist alles in Ordnung, wirklich hineinschauen. Herr, ich bring dir mein Elend. Du bist mein Retter. Hilf du mir. Rette du mich. Dann der zweite Punkt der lebensfeindlichen Spiritualität sind, dass wir nicht auf die Motive achten. Was für Motive leiten mich? Heute haben wir dieses Evangelium, wenn wir dann gleich bei der Heiligen Messe, vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel. Der Pharisäer, der rühmt sich. Ja, lieber Gott, ich danke dir, ich faste zweimal in der Woche, ich bete viel, ich gebe den Zehntel meines Einkommens den Armen und ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner, dieser Sünder, dieser Halunke, dieser Betrüger da hinten. Dann heißt es im Evangelium, der Pharisäer ging nicht gerechtfertigt nach Hause zurück. Dagegen der Zöllner, der sich nicht wagte, zum Himmel aufzuschauen, sondern sich geneigt hat, sich an die Brust geschlagen hat und gesagt hat, Herr Gott, sei mir Sünder gnädig. Der ging gerechtfertigt nach Hause zurück. Ja, wir dürfen schauen, was für Motive begleiten mich. Suche ich beim Beten, Fasten, Spenden und so weiter, Almosen geben, Lob für mich selber, Anerkennung, Bestätigung? Will ich groß sein? Hören wir dann auch wieder von Jesus in der Bergpredigt, dann hast du bereits deinen Lohn erhalten. Wenn du betest, damit die Menschen es sehen, wenn du fastest, damit die Menschen es sehen, wenn du Almosen gibst, damit die Menschen es sehen. Was ist dein Motiv? Was für Motiv leitet dich? Ist es wirklich Gott zu gefallen, Gottes Willen zu tun? Oder ist es die Zustimmung der Menschen? Dass wir von den Menschen Applaus bekommen, Beifall bekommen? Dass wir berühmt sind, dass wir Erfolg haben, dass wir ein Influencer werden, der Millionen Menschen auf der ganzen Welt führt und begleitet. Was ist das Motiv? Und es ist das Motiv, dass ich ganz Gott gehören möchte. Denkt an den Heiligen Franziskus. Er hat die Kirche erneuert. Aber sein Motiv war nicht, die Kirche zu erneuern. Sein Motiv war, sein Herz zu erneuern. Er ging in die Stille, er ging in seine Grotte und dort war er ewig lang, vielleicht wochenlang in der Grotte und hat gebetet und sich mit Gott vereint. Und dann, wenn er gespürt hat, so jetzt gehst du raus zum Predigen, dann ging er zum Beispiel nach Assisi und ging mit gesenktem Haupt still durch die Stadt. Und das war dann seine Predigt. sein Lebensbeispiel. Und er hat hier nicht, wie gesagt, daran gedacht, die ganze Kirche zu erneuern, sondern sich selber zu erneuern. So, was ist mein Motiv? Will ich groß sein, berühmt sein, Erfolg haben oder will ich Gott gefallen? Will ich seinen Willen tun? Der nächste Punkt ist, die Gefühle nicht zu ignorieren. Das haben wir leider falsch gelernt, dass wir gut durch die Psychologie wird es immer mehr aufgegriffen. Aber normalerweise haben wir das gelernt, die Gefühle zu ignorieren. Ich habe ja keine Angst, ich bin ja kein Angsthase. Ja, ich weine doch nicht, was sollen die anderen Menschen von mir denken, wenn ich weine? Oder ja, ich bin ja nicht zornig und unterdrücke den Zorn, bis er dann an anderer Stelle dann rauskommt als Sarkasmus, Zynismus oder was weiß ich. Ja. Jesus zeigt uns, dass wir die Gefühle auch wirklich bejahen dürfen. Die Gefühle sind uns vom Schöpfer gegeben. Die Gefühle haben einen ganz tiefen Sinn. Wir dürfen sie nützen wie gute Pferde von einer Kutsche. Und da ist es wichtig, dass wir die Zügel in der Hand halten von den Gefühlen und nicht die Gefühle durchgehen lassen. Wie Skatzero sagt, durch das Unterdrücken der Gefühle wird unser Menschsein abgetötet. Und deswegen ist es wichtig, auch immer wieder bei der Gewissenserforschung zurückzuschauen. Ja, wie sah es aus mit meinen Ängsten, mit meiner Traurigkeit, vielleicht mit meiner Depression, mit meinem Zorn, mit meiner Aggression? Habe ich es unterdrückt? Gerade wenn ich es unterdrücke und verdränge, ist die Gefahr, dass die Gefühle sich aufbäumen. Und dann können wir fragen, auch richtig dämonisch werden können, dass aus Ängsten Angstattacken kommen, dass aus Zorn Zornausbrüche kommen, dass eben die Traurigkeit sich in eine lange Depression verwandelt. Und deswegen ist es wichtig, diese Gefühle wahrzunehmen und immer wieder Jesus abzugeben. Ja, Jesus, ich habe dieses Gefühl, ich gebe es dir, sorge du, hilf du mir. Wir sehen selber bei Jesus, wie er es uns vorgelebt hat. Gerade seine Ängste auf Gethsemane im Ölgarten hat er vor den Vater gebracht und ist von seiner Angst befreit worden. Oder auch seine Trauer hat er zugelassen. Er hat geweint über Jerusalem, hat geweint beim Tod vom Lazarus. Und auch den Zorn, den heiligen Zorn hat er genützt. Zu was ist der Zorn notwendig? Um Konflikte zu lösen. Hören wir dann gleich noch wenig später. Es gehört auch hier dazu, die Konflikte anzugehen und zu lösen und nicht unter den Teppich zu kehren. Dann der vierte Punkt, insgesamt sind es 10 Punkte. Den falschen Dingen absterben. Den falschen Dingen absterben. Wie gesagt, schon von der Fastenzeit, gut, was sterben wir jetzt ab? Kein Alkohol, keine Süßigkeiten, vielleicht das eine oder andere. Ja, und dann denken wir, das war eine gute Fastenzeit. Ja. Heißt doch im Evangelium, wenn man Jünger sein will, verleugne sich selbst. Aber was soll ich verleugnen? Wem soll ich absterben? Und da sagt Skatzero, falsch ist, wenn man die guten Seiten seines Wesens ablehnt. Wie zum Beispiel gesunde Wünsche, gute Freundschaften, die Freude, schöne Kunst, schöne Musik, Schönheit, Erholung, Lachen, Natur und so weiter. Manche denken, ja, das darf ich nicht zulassen, darf ich nicht erlauben. Aber es ist von Gott gegeben. Wie schön ist es, gerade jetzt im Frühling durch die Natur zu gehen, die Schöpfung Gottes zu loben und zu preisen, sehen wir auch beim heiligen Franziskus im Sonnengesang, wo er die wunderbare Schöpfung Gottes gelobt hat. Gefahr dagegen ist es, gerade auch, wie es der heilige Benedikt sagt, der Neulingseifer bei Neubekehrten, der dann durch übermäßiges Fasten, übermäßiges Nachtwachen ihren Körper zerstören, ihren Bruder Esel nicht das geben, was er braucht. Und dann eben auch die Frage, wem muss ich dann also absterben? Peter Skatzero sagt, auch wenn es dir schwerfällt, lass die negativen Neigungen der Gleichgültigkeit, den Hang zum Verurteilen anderer, die Unehrlichkeit, die Unfähigkeit, Kritik zu ertragen und den Hochmut sterben. Dann der nächste Punkt, Auswirkung der Vergangenheit auf die Gegenwart. Ihr habt es so, ein Stammbaum, Uropa, Uroma, Opa, Oma, Tante, Vater, Bruder und so weiter. Und es ist auch wichtig, dass wir auch hineinschauen auf den Stammbaum und auch schauen, ja, was sind da für Familienmuster, Sichtweisen und so weiter, die ich übernommen habe, die ich unbewusst übernommen habe. Wir denken ja oft, ja, ich bin nicht so wie meine Eltern oder Großeltern, ich mache das ja tausendmal besser, besonders die Jugendlichen denken so. Und da habe ich einer Jugendlichen mal gesagt, ja, ja, schreib mal alles genau auf, was dir bei deinen Eltern auffällt und lass es mal liegen in deiner Schublade. Und dann später nimmst du es her und schaust, was betrifft dein Leben. Und dann merken die meisten, ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder dein Großvater steckt in deinen Knochen. Eben, dass wir schauen, was haben wir für übernommene Schwächen übernommen. Wir sehen immer wieder das Gleiche, wir gewöhnen uns an das, was wir sehen beim Vater, Mutter, Großvater, Großmutter. Wir übernehmen vielleicht Schwächen. Wir übernehmen ihre Sichtweisen, nicht nur die guten, auch die schlechten Sichtweisen. Wir übernehmen Familienangewohnheiten, sowohl die guten, aber auch die schlechten. Und wir übernehmen auch Erbbelastungen. Sicher ist es fein, wenn wir sagen, jetzt lasse ich eine Stammbaummesse fahren, dann ist alles erledigt. Ja sicher, das Geistige dürfen wir Gott abgeben in der Sühnemesse, damit die Schuld der Vorfahren gesühnt wird. Aber die Schwächen, die bleiben uns. Und auf die Schwächen darf ich selber schauen. Was begrittlich bei meinem Papa, was bei meiner Mama, was bei meinem Opa und Oma und so weiter. Und wie sieht's bei mir aus? Was darf ich hier bei mir ändern? Sechster Punkt, das Doppelleben. Da habt ihr auf dem Foto dieses kleine Kind mit dem Handy. Wissen leider, beginnt es ja schon bei den kleinen Kindern, die kennen sich im Handy besser aus wie die Erwachsenen oder im Computer. Ja. Wie sieht es bei mir aus mit meinem Privatleben? Äußerlich passt ja alles, wie wir gesagt haben. Ich gehe in die Kirche, ich gehe zum Einkehrtag und so weiter und so fort. Ja. Und dann, was kommt danach? Wenn ich dann das Handy in die Hand nehme, was lasse ich dann alles rein in mein Inneres? Und hier dürfen wir wirklich aufpassen, weil gerade das Handy, das Internet kann eine ganz große Hilfe sein. Aber es kann uns auch total durcheinander bringen. Ja? Wie ich schon am Anfang gesagt habe, kann dann die Frage kommen von vielen, warum sind Christen oft nicht besser als die Ungläubigen? Wir sehen auf dem Foto das Mädchen, das da im Saal betet und dann im Leben macht sie Partys, die nicht gut sind. Ja. Oder habe ich auch schon mal gehört, diesen Ausspruch, wenn der da Christ ist, dann will ich keiner sein. Also wir dürfen uns fragen, gehört Jesus wirklich mein ganzes Leben? Darf Jesus in alle Bereiche meines Lebens eintreten? Oder habe ich so mein Doppelleben, mein Privatleben? Wie es mir mal jemand gesagt hat, hat mich schon sehr betroffen gemacht, ja. Zuerst ist er am Gebetsabend und danach muss er noch seine Pornosendungen anschauen, um runterzukommen. Man sagt, hä? Da kann was nicht stimmen, ja. Wenn ich doch zum Beten gehe, dann soll mich doch das Gebet erfüllen, soll mir doch Kraft geben und nicht so, dass ich nachher mich abreagieren muss. Ich denke, dann ist es auch wichtig, wenn man nach den Leistungsgebeten abreagieren muss, dass man den Mut hat, am Gebet was zu ändern. Ja? Dass das Gebet auch wirklich zu einem Ruhegebet wird, wo ich Kraft schöpfe, wo ich die Liebe Gottes auftanke, wo ich dann heimgehe und wirklich erfüllt bin und diese Liebe Gottes weitergeben kann. Siebter Punkt, Konflikte geistlich übertünchen. Wie gehen wir mit Konflikten um? Ich habe es vorher bei den Gefühlen schon gesagt, gerade die Wut, der Zorn ist eine Kraft, die uns von Gott gegeben ist, um Konflikte anzugehen und nicht unter den Teppich zu kehren. Und das ist ganz wichtig, gerade auch in den Familien. Wie gehe ich mit den Konflikten um? Ich empfehle immer gerne, weil ich es auch selber mache, die Wut erstmal rauszuschreiben auf Papier, damit die Emotionen draußen sind und dann sich überlegen, so was sind jetzt die Punkte, was ich dem anderen sagen möchte. Wo möchte ich mich austauschen mit dem anderen? Und dazu braucht es sicher auch Mut. Es ist nicht immer leicht, einfach, diese Konflikte anzugehen. Und dazu hilft uns diese Kraft, die wir aus dem Gefühl der Wut herausnehmen. Sicher damit ich nicht, dass ich die Emotionen jetzt dem anderen ins Gesicht klatsche, sondern nur, dass ich diese Kraft nehme und sage, so, jetzt ist es dran, jetzt gehe ich diesen Konflikt an. Aber wie gesagt, zuerst versuchen, auf Papier das rauszuschreiben, Jesus abzugeben und dann den einen oder anderen Punkt sich notieren und es dann dem anderen zu sagen. Da denke ich an ein Ehepaar, die haben das in einem Eheseminar gelernt, wo der Mann mir gesagt hat, er ist immer ganz gerührt, wenn er dann bei seiner Kaffeetasse in der Früh so einen Zettel findet. Lieber Schatz, ich bitte dich um dieses oder jenes. Sage ich immer wieder gern den Frauen dazu, bitte denkt daran, dass eure Männer nicht allwissend sind. Ja, die Frauen denken, die Männer wissen alles. Die müssen ja eigentlich wissen, was der Frau fehlt. Wissen sie nicht. Vergisst's bitte das. Dazu hat Gott uns ja den Mund gegeben, damit wir es kommunizieren, damit wir es weitergeben. Aber wie gesagt, zuerst mal die Wut rauslassen, die sich ja aufgestaut hat durch Wochen und Wochen, wo man nichts gesagt hat, den Konflikt immer übertüncht hat. Ja, wir kennen ja diese Worte. Wie geht's dir? Die Antwort, gut oder sehr gut. Dann die Frage, wie geht's dir wirklich? Ja. Also wir tun das in uns reinfressen, bis die Bombe explodiert und dann weiß der oder die andere nicht mehr, was los ist, was ist jetzt passiert. Ja. Das berühmte Haar in der Suppe war ja nur der Auslöser. Was ist das eigentliche Problem? Ja? Zum Beispiel, sage ich auch immer wieder, den anderen zu bestätigen. Gerade in der Ehe ist es so wichtig, dass die Männer ihre Frauen in ihrem Sein bestätigen, in ihrem Aussehen bestätigen. Und da passieren dann schon die Fehler, dass die liebe Frau jetzt ewig lang beim Friseur war und sich schön gemacht hat für einen Ehemann und sie kommt nach Hause und der Mann stellt nur fest, dass schon wieder ein größerer Geldbetrag vom Konto fehlt. Dann soll man sich wundern, wenn dann die Spannungen wachsen. Statt dass der Mann sagt, du hübsch siehst aus, schön hast dich gemacht, ja? Das wird die Frau brauchen, kriegt sie aber nicht. Oder umgekehrt, der liebe Mann, der braucht die Bestätigung für sein Tun. Arbeitet und arbeitet, damit die Familie Geld zum Leben hat und so weiter und schön hat. Und dann kommt der Mann nach Hause und die Frau stellt nur fest, bist schon wieder eine halbe Stunde zu spät dran. Ja? Warum kannst du nicht rechtzeitig da sein? Warum kannst du nicht rechtzeitig nach Hause kommen? Schon wieder Überstunden gemacht, ja? Und der Mann denkt, ja du, das habe ich eigentlich für dich gemacht, damit du schön leben kannst. Na, er kriegt's drauf, ja? Und so schlägt man sich gegenseitig, statt sich gegenseitig zu bestätigen und vielleicht auszutauschen, wo finden wir einen guten Kompromiss? Ja, welche Überstunden kann ich kürzen? Im Eins, was der Peter Scacero in seinem Ehekrise lernen durfte, runterzufahren von seinen Überstunden. Von einem 70 Wochenstunden auf 40 Stunden runterzufahren, um Zeit zu haben für seine Familie. Ja? Es ist ganz wichtig, dass man sich hier austauscht und schaut, wie man diese Konflikte gut löst. Eben hier, was ich niedergeschrieben habe, über die Konflikte, falsche Verhaltensweisen, man tut freundlich, doch hinter dem Rücken sagt man etwas ganz anderes. Man macht falsche Versprechungen. Man schiebt dem anderen die Schuld zu. Man greift andere an. Man straft andere mit Schweigen. Man wird sarkastisch. Man gibt nach aus Angst, nicht mehr geliebt zu werden. Man erzählt nur die halbe Wahrheit, weil man es nicht fertig bringt, die Gefühle eines Freundes zu verletzen. Man sagt ja, obwohl man nein sagen will. Man weicht aus, zieht sich zurück und bricht den Kontakt ab. Man sucht eine unbeteiligte Person, wo man sich den Ärger von der Seele reden kann. Doch hier dürfen wir auf Jesus schauen. Er ist den Konflikten nicht ausgewichen. Er hat immer wieder mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten geredet, hat ihnen Fragen gestellt, hat versucht, sie doch irgendwie auf den richtigen Weg zu führen. Und wenn man dann später dann in der Apostelgeschichte liest, dann heißt es auch, viele der Pharisäer haben den Glauben an Jesus angenommen. Einer der ganz großen Pharisäer war der Paulus, der frühere Saulus, der dann den Glauben an Jesus angenommen hat. Und er so ein wunderbares Beispiel für uns, Saulus, das geschafft hat, aus diesem ganzen falschen Frömmigkeit herauszukommen und ein ganz großer Heiliger zu werden. Dann der achte Punkt, sind 10 Punkte, also noch 3 Punkte, dann haben wir es. Achte Punkt, Gebrochenheit, Schwachheit und Versagen bemänteln. Autoritäten ist ja bekannt, erste Regel, Autoritäten machen nie Fehler. Und zweite Regel dann, und selbst wenn ein Fehler macht, dann wieder das erste, Autoritäten machen keine Fehler. Manche sind ja auch immun von den Politikern, werden ja nicht mal bestraft. Also Autoritäten vertuschen, verheimlichen ihre Fehler. Und hier auch dieser Zwang, ja? Wir müssen den Eindruck von Stärke, geistlicher Kompetenz, Schönheit vermitteln, ja? Und hier ist es richtig, sich zu seiner Schwäche zu bekennen. Dann kann Gott den Segen schenken. Wir haben es heute im Evangelium. Der Zöllner bekennt sich zu seiner Schwäche, zu seinem Fehler. Herr, sei mir Sünder gnädig. Daraufhin kann Gott ihn reinwaschen. Er ging gerechtfertigt nach Hause zurück, ja? Er konnte wirklich die Gnade Gottes annehmen, die ihn reingewaschen hat, die Barmherzigkeit empfangen. Wie wichtig ist es gerade auch in der Beichte, ja, dass wir unsere Sünden nicht beschönigen, ja, oder so reden, dass der Beichtvater das gar nicht versteht, ja, oder so allgemein dahernuscheln, ja, oder ich kann einfach so wie ich bin, meine Schwachheit, meine Fehler vor Gott hinlegen. Ja, Herr, ich bin ein armer Sünder. Hier auf dem Bild sehen wir, wie David sich zu seiner Schuld offen bekannt hat. Gerade er als König hätte es doch sagen können, liebe Leute, ich bin der König und mein Privatleben geht euch nichts an. Nein, er hat sich offen zu seiner Schuld, zum Ehebruch bekannt, hat bitter geweint, bitter bereut. Und eine wunderschöne Frucht ist der Psalm 51, dieser Bußpsalm, den wir heute noch beten. Da sehen wir, was Gott schenken kann, wenn man sich wirklich auch zu seiner Schuld bekennt und umkehrt. Und da denken wir an den Paulus nochmal, den Oberpharisäer. Er hatte eigentlich 2 Bekehrungen durchzugehen in seinem Leben. Die erste Bekehrung war die Bekehrung weg von seinem Leistungsdenken hin zu Jesus. Jesus anzunehmen, wie wir es dann auch am Sonntagmorgen in der zweiten Lesung hören, aus Gnade sind wir gerettet. Ich kann mir den Himmel, die Heiligkeit nicht erkaufen. Ich kann mir sie nur schenken lassen. Und dann die zweite große Bekehrung war dann eben, wo der Paulus gemerkt hat, dass er mit der eigenen Kraft nicht durchkommt. Dass er wirklich sich seiner Schwachheit rühmen muss, damit die Kraft Christi auf ihn herabkommt. Und dann heißt es schön im 2. Korintherbrief, 12. Kapitel, ja, deswegen will ich mich meiner Ohnmacht, meiner Schwäche, meiner Ratlosigkeit, meiner Hilflosigkeit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Wie gesagt, jetzt bei der Beichte können wir wirklich in aller Demut hinlegen, wie wir wirklich sind vor Gott. Oder dann bei der Gewissenserforschung dürfen wir hinlegen vor Gott, jeden Tag, wie wir wirklich sind, dass Gott uns mit seiner Gnade beschenken kann. Oder auch gerade bei jedem gegrüßt seist du Maria, können wir immer bewusst beten, ihr heilige Maria, bitte für mich Sünder, für mich armen Sünder. Gerade dieses Kleinmachen vor Gott beschenkt uns überreich. Noch der 9. Punkt. Ohne Grenzen leben. Auf dem Bild seht ihr da einen vollgestressten Mann. Das noch und das noch und das noch und das noch. Alles muss ich tun, um alles muss ich mich kümmern. Jeden muss ich zusagen. Und dann sind wir fix und fertig. Wieder verweise ich auf den Peter Scazzero mit seinen Überstunden und Überstunden und Überstunden. Für ihn war dann ein ganz wichtiges Wort, das Wort entschleunigen. Runtergehen vom Gas. Ja? Runtergehen von seinen Überstunden. Nicht 70 Stunden, 40 Stunden. Dann den Ruhetag einhalten, den Sonntag einhalten. Wie sieht's aus mit unserem Sonntag? Nehmen wir uns die Zeit am Sonntag, um wirklich Gott anzubeten und zu erholen und zur Ruhe zu kommen? Oder müssen wir selbst am Sonntag noch stressen? Ohne Grenzen zu leben. Also falsch, immer zu geben und geben und geben und sich um alle anderen zu kümmern. Keine Gelegenheit zu helfen, ablehnen. Mit diesem falschen Lügengedanken, ich bin dann gut, wenn ich viel leiste. Peter Scazzero sagt, darum sind so viele Christen verzweifelt, ausgelaugt, überlastet und gehetzt. Das eigentliche geistliche Problem sind unsere Grenzen und unser Menschsein. Wir sind nicht Gott. Wir können nicht die Bedürfnisse aller Menschen stillen. Hier spielt sich auch das Helfersyndrom herein, das Rettersyndrom. Ich muss jemanden retten. Ich kann gar niemanden retten. Nur Jesus kann retten. Jesus ist der Retter. Wenn wir dann auf Jesus schauen, selbst Jesus hat die Grenzen gesetzt. Selbst er hat die Stille gesucht. Denken wir an den großartigen Tag in Kapharnaum, wo er plötzlich so viele Menschen geheilt hat. Und dann ist er in die Stille gegangen, ist ins Gebet. Und dann kam Petrus angelaufen, Herr, alle suchen dich. Haben sicher schon die nächsten Kranken gewartet vor dem Haus von Petrus. Was ist die Antwort Jesu? Lass uns woanders hingehen, um das Evangelium zu verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Also selbst Jesus hat Grenzen gesetzt. Und so dürfen auch wir im Gebet uns überlegen, ja, was ist meine Aufgabe, was ist meine Standespflicht? An erster Stelle kommt die Standespflicht als Vater, Mutter oder Familie. Und dann kommt das andere, wo setze ich meine Grenzen? Damit ich wirklich die Zeit finde, in die Stille zu gehen, ins Gebet zu gehen und aufzutanken. Noch der 10. Punkt, dann haben wir schon, habt ihr ein bisschen was zum Nachdenken, was ihr in der Fastenzeit bearbeiten möchtet. 10. Punkt, das Urteilen über die geistliche Entwicklung anderer. Die Pharisäer haben die anderen verurteilt, verachtet. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Zöllner da hinten. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der Nachbar, die Nachbarin, die nicht am Sonntag in die Kirche geht oder aus der Kirche ausgetreten ist oder was weiß ich was machen. Wie schnell sind auch wir beim Urteilen über die anderen? Und hier ist es wichtig, wie wir es auf diesem Bild da sehen, mit dieser großen Karotte. Nach außen ist es nur ein ganz kleines Pflänzchen, aber unter der Erde ist es eine ganz große Karotte geworden. Und auf dem anderen Bild sehen wir ein großes Grünzeug, der stolze Hase schaut auf den anderen runter, verachtet ihn, aber eine ganz mickrig kleine Karotte. Ja. Und so können wir das auch sehen, Pater Burb sagt es sehr schön im mathematischen Beispiel. Ja, manche haben vielleicht gläubiges Elternhaus, gute Priester, die sie begleiten, wunderbares Temperament, Charakter. Ja, sie fangen in ihrem Leben bei plus 10 Punkten an, machen aber kaum was mit ihren guten Sachen und schaffen es in ihrem Leben vielleicht auf 15 Punkte. Und der andere hat vielleicht genau das Gegenteil. Kein gläubiges Elternhaus, keine guten Freunde, keine guten Lehrer, keine guten Priester. Aber er arbeitet an sich. Er beginnt vielleicht bei minus 30 Punkten und schafft es in seinem Leben gerade auf 0. Und wenn sie dann vor Gott kommen, wird der eine, der nach außen bloß 0 geschafft hat, für 30 Punkte belohnt und der andere, der doch äußerlich so toll aussah, nur für seine 5 Punkte. Und so sehen wir, wir dürfen nicht über das geistige Wachstum des anderen urteilen. Ein Wüstenvater hat mal gesagt, der Mönch darf niemals über seine Nachbarn urteilen. Wenn du dich nur mit deinen eigenen Fehlern beschäftigst, dann hast du gar keine Zeit, auf die deiner Nachbarn zu achten. Und Peter Skatzera sagt, indem wir andere vor Gott nicht so sein lassen, wie sie sind, und ihnen nicht ihre eigene Gangart zugestehen, projizieren wir unweigerlich das eigene Unwohlsein auf sie, das wir empfinden, weil sie das Leben anders leben als wir. Hier auf diesem vorletzten Seitepunkt habt ihr dann nochmal so eine Zusammenfassung, was wichtig ist für eine gute Frömmigkeit, vertiefte Spiritualität. Zuerst einmal die Ruhe in der Gegenwart des Herrn zu suchen, wirklich die Stille, das ständige Hören auf Gott, auf sein Wort. Und so auch gerade auch in der Stille unser wahres Wesen in Gott zu erkennen und ihn in all diese Lebensbereiche hineinzuführen. Das ist dann diese aktive Phase und dann folgt die passive Phase. Oft wird sie auch als dunkle Nacht bezeichnet von den Mystikern. Wenn wir uns immer wieder dann Gott hingeben, dann kann Gott unser Leben verändern. Gerade dann, wenn es dunkel wird, wenn Enttäuschung kommt, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Leid auf uns zukommt, dass wir daran dann nicht scheitern, sondern daran wachsen, immer mehr uns mit der Liebe Gottes vereinen und an diese Liebe Gottes hineintragen dürfen in unsere Welt. Und so als letztes Bild habe ich hier, die Wüste wird zur Oase, wenn wir so unser Innenleben Gott hinhalten, so mit all dem, was eine Wüste ausmacht, vielleicht Burnout, Sinnlosigkeit, Kummer, Leere, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Angst und so weiter, immer wieder im Gebet Gott hinhalten und vom Wort Gottes benetzen lassen, befruchten lassen, dann kann aus der Wüste eine wunderbare Oase entstehen. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.